Balkongesammel. Ein Podcast, der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mit Louis
und Christoph. Moin, willkommen im neuen Jahr, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen, hattet eine fantastische, entspannte und genauso actionreiche Weihnachtszeit wie wir. Und wir haben gedacht, wird mal wieder Zeit für eine Runde Podcast.
Total. Also ich hoffe, ein paar Leute haben schon drauf gewartet.
Vielleicht wissen wir das auch. Also vielen Dank an alle, die uns immer erinnern, dass wir mal wieder Podcasts aufnehmen müssen. Wie gesagt, wir versprechen nichts mehr. Wir machen das halt dann, wenn es passt. Und heute ist ein guter Tag. Wir waren schon Schneefahren. Nee, hier, wir nennen das Schlittenfahren.
Skifahren. Physisches Skifahren.
Physisches
Skifahren. Schlitten hinter ein Passat geschneit. Nee, aber hoffentlich seid ihr gut reingekommen, habt mit euren Liebsten oder war doch irgendwo in der Gaststätte oder tanzen oder was auch immer. Wir haben das ganz traditionell, nicht traditionell, das wäre ja mit Raclette, aber ich muss das ja immer, ich muss meinen Silvester immer zu Hause machen. Also für mich ist Weihnachten und Silvester Bonding, zu Hause, runterfahren. Bei mir Silvester natürlich wegen Feuerwerk, ich kann nicht das ganze Feuerwerk mitschleppen irgendwo hin. Das wird ja nix. Und ich könnte für mich jeden anderen Tag so in Urlaub fahren. Selbst über Weihnachten könnte ich sogar in Urlaub fahren, in der Theorie. Wenn es hart auf hart kommt. Aber Silvester möchte ich gerne zu Hause sein.
Da haben wir auch ein bisschen Party gemacht, ne? Da lag auch nicht so viel Schnee wie jetzt.
Das war gut.
Das war richtig. Silvester war grandios. Ich hoffe für euch auch. Jetzt haben wir hier Schneechaos im Norden. Der Süden hat keinen Schnee, habe ich heute erfahren. Das finde ich ja mal gut. Weißt du, deswegen im Norden Urlaub machen.
Die Österreicher haben das gesagt, ne?
Ja. Sowohl Skiurlaub als auch Sommerurlaub ist wie im Norden einfach schöner. Muss man so sagen. Ist auch flach. Da fährst du mit dem Auto nicht fest. Kannst Schlitten fahren. Bis auf diese Hoppelstrecke da. Die war ein bisschen.
Ja, nicht auf Schotter, Untergrund.
Nee, Schotter Untergrund
ist. Aber das ist natürlich auch hier. Also ich würde jetzt, also ich top Birdie 4 zu. Also mein Passat in meiner Karre. Aber also wenn jetzt überall so eine Eispiste wäre und dann bergauf, da ist hier nur noch, ich glaube, da zieht nur noch Allrad. Wir würden die meisten von unseren Karren irgendwie abschmieren. Ich
habe eine Freundin, die sagt, ja, sie braucht für irgendwie 3 Kilometer jeden Tag 35 Minuten mindestens, mal auch eine Stunde, weil es halt bergauf und bergab ist. Da hätte ich ja so keine Lust drauf. Also ich meine, klar, wenn hier richtig arschglatt ist, musst du vorsichtig fahren, ne, sollte man auch. Aber da bin ich echt dankbar, dass wir nicht diese Hügel haben.
Nee, bei uns bist du ja schon Kiew, wenn du 15 Kilometer nicht in 10 Minuten schaffst.
Nee, das stimmt.
Also ich kalkuliere meistens immer straight und sage, ja, okay, keine Ahnung. Der war in einer halben Stunde, 30 Kilometer, alles klar. Dann brauche ich genau ungefähr so lange.
Deswegen bist du auch immer super pünktlich, ne?
Ja, nee, also, ja, aber das Thema mit Pünktlichkeit, ne, also ich glaube, oder das Konstrukt Zeit, das existiert für mich manchmal nicht so richtig.
Wobei, wenn es wichtig ist, bist du ja pünktlich, muss man dazu sagen, wenn es so ein offenes Jahr, lass uns 19 Uhr treffen, dann kann es auch mal 19.30 Uhr oder 20 Uhr werden, aber das geht mir ja ähnlich. Wenn man sagt, man muss da sein, dann finde ich das auch wichtig, dass man pünktlich ist, dass man es irgendwie schafft, ob es eine Hochzeit ist oder ein wichtiger Termin. Aber ansonsten ist es doch hier auf dem Dorf ja, du kommst, wenn du kommen möchtest, gehst, wenn du gehen möchtest. So. Zum Glück entspannt.
Ich habe auf jeden Fall auch gelernt mit der Zeit, das ist halt gut für die Menschen, die in meinem Umkreis sind, dass das unhöflich ist, halt Menschen auf dich warten zu lassen. Das habe ich schon dann relativ schnell gelernt. Also mit Anfang 20 oder so, Mitte 20, irgendwie so. Also ich sage jetzt nicht mehr, ja, ne, wartet auf mich, sondern ey, geht schon mal los, ich komme dann nach, wenn ich weiß, ich komme hier nicht pünktlich. Wie gesagt, wichtige Termine, wo man irgendwo erscheinen muss, was wichtig ist, andere Nummer, aber sonst, wenn ich merke, ich schaffe das wieder nicht, wie meistens, ja, dann sage ich, hey Leute, geht schon mal vor, ich komme schon hinterher. Aber wenn ich sage, ich komme vorbei, dann komme ich zu 95% auch vorbei.
Das
ich kann dir nur die, oder Uhrzeit nicht sagen.
Wie seid ihr denn da so? Würde uns auch mal interessieren. Seid ihr die, es gibt ja die sagen, oh Gott, ich muss pünktlich sein, egal was, wenn irgendwo in der Einladung steht 19 Uhr, muss ich viertel vor da sein? oder seid ihr da eher so, bin ja so einer, ich sag, komm, 10 Minuten vorher, 10 Minuten später. Das ist so meine Spanne, auch mal eine Viertelstunde. Das finde ich gut, wenn ein Termin gesetzt ist. So dieses pünktlich Punkt 19 Uhr da sein, gerade ich von früher aus Hamburg, aber.
Das Beste ist auch bei einer Fete. So, wenn jemand sagt, zu 8 Uhr einlädt, so.
So 8 geht los, ist immer gut.
Das heißt, ja, Alter, da war ich aber in meiner Primetime, war ich dann kurz vor 10 da. So schlimm ist es nun nicht mehr, aber so neu, also eine Stunde später kann schon sein, weil lass die Party doch erstmal in Gang kommen. Ich werde noch genug Spaß haben. Sollen sich die Leute erstmal antüdeln und ein bisschen schnacken oder die, die sich nicht kennen und erstmal ein bisschen. Bis sie den anfühlen, oh, wo gehörst du denn hin und du, also wenn sich die Leute nicht kennen, das kann ich ja nicht überspringen, das kann ich ja innerhalb von einer Viertelstunde machen. Brauche ich ja, den Vorlauf brauche ich ja auch gar nicht.
Das stimmt. Und ich persönlich als Gastgeber, wenn ich irgendwie um 19 Uhr alle einlade, ich finde es dann sogar nervig, wenn die Leute schon 30 Minuten vorher da sind. So, wenn du eine Fete machst, weil du so denkst, ey, vielleicht bin ich noch am Aufbauen oder was auch immer, dann kommt lieber einen Ticken später. Da 3 Stunden später, wenn man irgendwas geplant hat, ist auch blöd, aber einen Ticken später, dann habe ich noch ein bisschen mehr Puffer. Und ich mag es ja auch, wenn die Leute so nach und nach eintrubeln. Da hat man ein bisschen Zeit, mit jedem mal kurz zu quatschen, einzuchecken, was auch immer. Wenn alle so in der Traube vor dem Haus stehen, dann macht das bei mir schon so, oh, so viele Leute, wie kriegst du jetzt hin, dass alle Getränke kriegen oder dass das für alle gut ist, wie kannst du dich mit allen unterhalten, ne?
Muss ich sagen, war bei meinem Geburtstag sehr gut. Also, nee, da waren alle quasi gleichzeitig da, weil das, die meisten waren echt wirklich überpünktlich. Aber weil das halt so eine große Nummer war, war das halt alles organisiert, war das aufgebaut. Du konntest hier leicht das Bier zapfen, konntest Getränke holen und sonst was. Aber normalerweise sonst ja so Step by Step. So im 10-Minuten-Takt.
Für Geburtstag.
Könnt ihr gerne kommen. Aber krass. Thema Dorf und ich weiß nicht, was du gerade eben sagtest. Egal, ich habe was in Randrum, habe ich gelernt, das kam mir die letzten Tage in den Kopf, was ich so nicht hatte. Durch Randrum habe ich gelernt, oder in Randrum, dass das so ist, sich groß zu verabreden, ist nicht das Ding, das ist nicht die Kultur hier, sondern das, et küt wird küt, wird der Kölner sagen. Du, also wenn deine Karre vor der Tür steht und bei dir brennt Licht, ja, dann bist du da. Und wenn du Bier trinken willst, dann kommst du rein. Und dann kriege ich das noch ein zweiter und ein dritter Spitz und dann sitzt man zusammen und trinkt mit Bier und Mischung und dann steht dann Sit-In. So. Oder da kommt nochmal ein Snap. Es gibt keine explizite Einladung. Also, was habe ich denn von Christian zum Beispiel? Kennen wir da auch. Hat gelernt, sondern ein Snap heißt, Snap, wir sitzen bei mir in der Küche, heißt, ja, komm noch lang, wir sitzen hier. Das ist nicht in Textform nicht ausgesprochen, sondern das heißt, nur mal los.
Ja, ja, und ich mag ja dieses verbindlich-unverbindliche. In der Stadt, ja, mit den richtigen Leuten ist das auch so, aber ja, möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, das Thema. Ach ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier im Norden wieder lebe, sage ich ganz ehrlich. Klar, so ein paar Leute aus Hamburg vermisse ich, was ich vermisse. Ist, sage ich auch ganz ehrlich, die Clubkultur, dass man eben Samstagabends ins Moja steigt, irgendwo ein Techno-Club, Goa-Club, Saatzeit. Ist
auch sehr, sehr viel teurer geworden ist zur Ankunftszeit.
Ja, Moja, ey, krass, das ist, ich weiß gar nicht, wer von euch Moja kennt, aber wenn ihr in Harburg seid.
Mario-Taxi.
Weißt du, Mario-Taxi, das sind so Rufbusse mit einer App, die holen euch da ab, wo ihr seid, fahren euch ungefähr dahin, wo ihr hin wollt. Und es ist halt günstiger als Taxi, weil die zwischendurch noch andere Leute einsammeln. Und am Anfang hat man, ich habe das mal getestet, durch die gesamte Stadt, glaube ich, 6,90 Euro bezahlt. Wo ich dachte, also dafür, dass du im gewärmten Bus sitzt, fast vor die Haustür gebracht wirst, was willst du? Da wurde das aber auch noch von VW gesponsert, das gehört ja zu VW. Und jetzt bezahlst du in der Primetime fast genauso viel wie für ein Taxi. Und ja, das finde ich halt schade, aber wahrscheinlich verdienen hier in Hamburg alle auch inzwischen wieder mehr Geld und für die.
Ja, aber das entspricht aber trotzdem nicht dem eigentlichen Sinn, dass es mal war. Und ich habe auch damals schon gesagt, wo ich das die erste Mal kennengelernt habe, sowas brauchen wir auch in Schleswig-Holstein. Es gibt ja irgendwie, glaube ich, einen Rufbus in irgendeiner Art und Weise. Also
vielleicht,
so was. Genau.
Wenn man die braucht.
Also, dass sich das von selbst trägt, wissen wir alle, passiert nicht. Dafür sind wir zu wenig Menschen, da ist zu wenig los. Aber das wäre doch was, wo der Staat oder das Land doch subventionieren könnte, dass die das aufpuffern, dass sich so etwas hält. Weil dann würden ein paar weniger Leute halt sich mit 12 Bier im Kopf und 5 Korn noch, also nicht ins Auto setzen, sondern sagen, komm, hier, ich kann mir kurz mal per App, über PayPal, so eine Kiste da chartern. Der nächste Pickup-Point ist 200 Meter oder 300 Meter.
Ja.
Und lass es 400 Meter sein. Und dann hol dich der Bus da ab. Genau, das und dann tingelt er halt ein bisschen über die Dörfer und dann musst du halt, ja, dann brauchst du vielleicht eine halbe Stunde länger bis nach Hause oder keine Ahnung. Aber
du kommst an.
Du kommst an.
60 Euro
genau, für
10 Kilometer.
Genau, du hast hier 10 Kilometer nach Hause und zahlst halt irgendwie deine 11,30 Euro oder so.
Das ist okay. Ja, ich fand Moja immer gut. Ich bin, glaube ich, am Ende fast gar kein, also Bus mochte ich eh nie in der Stadt, dieses Anhalten, Fahren, Anhalten. Bin ich mal, um die Augen interessieren, wer von euch fährt gerne Bus? Und ich meine nicht jetzt Fernbus auf der Autobahn, wo du pennen kannst, da gehe ich noch mit, sondern wirklich in der Stadt dieses Böp, Böp, Böp. Und du hast ja auch nie einen Platz gekriegt, musstest dann immer stehen. U-Bahn war da noch angenehmer. Ich weiß so, bist du nicht, nee, du bist vorher schon U-Bahn gefahren. Ich erinnere mich noch, als wir ins Casa unterwegs waren. Ich glaube, da bist du das erste Mal in Hamburg U-Bahn.
In Hamburg, ja. Ja, genau.
Also, ich bin immer
nicht. Wir müssen jetzt hier runter. Ja, ich bin im Prinzip noch nicht so wie oft im Bahn gefahren.
Ja, und dann kommen wir gleich direkt da raus, wo wir hin wollen.
Ach, wo wir in Prag waren. Also nicht wir, sondern da noch nicht. Ja. Dann auch so, okay. Guckst du aufs Handy und so. Haltestelle ist hier. Guck.
Restaurant.
Das ist doch gar keine Haltestelle. Und irgendwann war nur ein so ein Edelstahl-Industrieaufzug. Und der da, aber meilenweit in die Unterwelt reingefahren ist. Und da unten war die U-Bahn-Station hier.
Ich denke, der Prag hat eine recht tiefe U-Bahn-Station.
Aber die sind richtig
tief. Mit die tiefste in Europa oder der Welt, das weiß ich gerade nicht genau. Aber,
aber das ist halt bei, wenn du das über Google Maps machst, als Google Maps, du hast deine, genau, hier ist gar nichts. Und dachte ich, okay, ist eine Treppe oder so, wo, also wie bei uns, blaues Schild, ne, Alexanderplatz, genau, so,
ganz fett,
ja, Alexanderplatz, ja, nee, gar nichts. So ein kleiner Edelstahlaufzug, ich dachte, naja, gut.
Ja, aber ihr seid zum Ziel gekommen, das ist doch schon mal gut. Also, ich finde auch so eine U-Bahn zwischen Randrum, Husum, Flensburg, Kiel.
Wenn sie mit dem Moja nicht klappt.
Genau. Nennt sich ja Deutsche Bahn, aber also ich will nicht wissen, wer jetzt gerade, wie gesagt, wir nehmen das hier jetzt gerade auf in den ersten Tagen im Januar, der hier wohnt, weiß, was da los war. Viel Schnee. Ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, aber ich weiß nur, Winterdienst hat heute nicht geräumt. Vorhin war ein Unfall und ich will nicht wissen, wie viel Verspätung die Bahn hat oder ob die Bahn überhaupt fährt. Ich kann ja mit Schnee gefühlt so gar nicht hier im Norden umgehen. Das finde ich immer so verrückt, weil in anderen Ländern, Schweiz, Österreich, auf die Minute genau, die haben wirklich Leute, die dann die Strecken vorher schon freiräumen. Und hier, ja, ich glaube Verspätung, also ich bin lange nicht mehr Bahn gefahren, muss ich jetzt auch ehrlich dazu sagen. Aber ich habe gehört, es ist nicht besser geworden. Also, dass man pünktlich ankommt, gibt's fast gar nicht mehr.
Ja, das was brauchen wir nicht aufmachen, das weiß jeder von euch. Also, jeder, also tatsächlich, ich würde nicht seriös, also wenn ich irgendwas wirklich einen wichtigen Termin habe oder irgendwo pünktlich ankommen muss, weil ich ein Flugzeug kriegen muss oder was weiß ich, würde ich nicht mit Bahn fahren. Also 90-10.
Ja.
Wenn überhaupt. Also die 10% sind schon wohlwollend, dass es pünktlich ist. Irgendwas ist immer.
Und da verstehe ich die Leute, die eben irgendwie mit 16 ihren Führerschein machen und dann diese Moped-Autos fahren, die natürlich alle anderen Autofahrer immer in den Wahnsinn treiben, weil sie mit 45 übers Land gurken. Aber ich verstehe das. Du hast irgendwie die Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen. Weil wie sollst du das sonst machen? Gerade im Winter. Mit Fahrrad jetzt nach Husum kannst du machen, ist aber eine Adventure-Tour. Wirklich.
Und das ist nicht weit weg. Gut, aber dein Beispiel von hier, von Randrum kommst du ja sowieso nicht weg. Also nicht mit Bahn, nicht mit oder Bus fährt ein paar Mal am Tag. Aber so, das ist also von Randrum aus ist natürlich ein schlechtes Beispiel, aber wenn wir sehen, von Husum aus halt dann, ne?
Naja, gut, wenn du in der Stadt wohnst, am Bahnhof, okay. Aber viele auf dem Dorf wohnen ja, ich finde ja Randrum noch relativ zentral gelegen. Da muss ich sagen, ich komme von Drelz auf Norderfeld. Da war noch weniger Möglichkeit, irgendwie mal schnell wegzukommen. Ich meine, bei euch in Riesum?
Nee, ja, Mopa ist ja auch nicht.
Mopa mit 12, ne?
Ja, ne, wir
sind schon ein bisschen umgekustet.
Ja, das ist
um Nebenverdienst zu machen?
Nee.
Wie lange hast du noch mal bei Maggis gearbeitet?
7 Jahre. Aber ein Jahr Pause. Also ich dachte so, nach 6 Jahren, jetzt bin ich durch. Ausbildungsgehalt reicht. Jetzt mache ich das selbst, ne? Nur normal, Georg C. und so. Da habe ich ganz schnell gemerkt, oh, nee, reicht nicht. Und, aber weil ich ja das Talent habe, nee, man liegt aber, weil ich einfach so bin, wie ich bin, ich kann ja sehr gut mit Menschen und einen guten Eindruck und ich konnte bei meiner Filialleiterin immer schon gut. Und ja, hat sie mich auch gleich wieder genommen. Und hat mir auch die gleiche Schicht gegeben, die ich vorher hatte oder die ich wollte. Weil ich hatte ja keinen Bock irgendwie auf den Sonntag da, meinen ganzen Sonntag zu verplempern, wenn ich sonst saufen bin und so. Oder den Samstag, das kam für mich nicht in die Tüte. Trotzdem wollte ich ein bisschen Kohle verdienen nebenbei. Also habe ich gleich wieder meine Freitagsabendschicht 17 bis 23 oder manchmal 17 bis 24 Uhr gekriegt. Und die war halt super, danach konnte ich ja noch saufen gehen. Ja. Aber das war top. Aber das war nicht wie das. Ich hatte davor, habe ich ja schon, also ich bin Punkt 16, als ich Schlag 16 wurde, da durfte ich ja per Gesetz anfangen bei Megis. Und vorher habe ich einen Ferienjob in der Küche gearbeitet, im Hotel Nibeler Hof.
Ah, ja, ja.
Da hatte ich jetzt so, mit ja. So, war es halt ein Koch, ein Küchenchef und dann, ja, waren da so Polen, die Udländer ist da irgendwie in der Küche, die da halt der geschnibbelt, ist ja gemacht. Und mit dem, und da habe ich mich halt eingefügt und auch den gemacht. Da habe ich dann hier aus dem großen Glutamateimer, Knorr, Multiwürze, die Fischfilets, die Pangasius-Filets, schön eingerieben. Genau,
Pangasius, ein Herr, der ist wirklich. Dann über Zander oder so. Na egal. Finde ich cool. Ich habe ja tatsächlich mein erster Nachhilfe. Und ich muss da wirklich dankbar den Leuten, bei denen ich Nachhilfe gemacht habe, danken. Die haben mir immer so viel Trinkgeld gegeben. Ich glaube, ich war zweimal die Woche da und habe 2-3 Stunden Nachhilfe gemacht und hatte so um die 400 Euro im Monat. Und das war natürlich als Schüler, wo du noch nicht so irgendwie die normalen Kosten hattest, richtig gut.
Das hast du mir, glaube ich, sogar erzählt. Und da war ich so ein bisschen, nee, naja, neidisch bin ich ja nie. Aber dachte schon, oh krass, mit viel weniger Arbeit, eigentlich wie jetzt auch, mit viel weniger Arbeit. Nein, Spaß. Mit viel weniger Arbeit, viel mehr Geld. Stimmt, ja. Aber ich war einfach zu dumm. Naja, also es gab nicht die richtigen Fächer, wo ich hätte Nachhilfe geben können. Aber du, da bist halt wieder ein Onkel Reifi, der das ja hauptberuflich macht, das ja. Liegt euch so ein bisschen in den Genen. Weil du bist ja ein guter Erklärer. Und wenn Onkel Reifi halt auch, das lag natürlich irgendwie auf der Hand, dass du da ein bisschen Nachhilfe gibst. Du hast ja auch so Mathe-Themen und so einen Scheiß verstanden.
Ja, wobei, man muss ja immer auch mal ganz ehrlich sagen, manchmal sitzt du vor diesen Aufgaben und ich hätte damals gerne ChatGPT gehabt. Das gab's ja noch nicht. Und hab gedacht, ich bin gerade irgendwie im Abi, 13. Klasse und weiß gerade nicht, was der 7-Jährige da rechnen soll. Das ist dann so leicht frustrierend und man versucht dann irgendwie auf eine Lösung zu kommen, ohne wirklich zu wissen. Aber komm, im Leben ist es oft so, dass man manchmal gar nicht weiß, was man tut und hofft, na, dass es irgendwie funktioniert. Hat das
richtig? Oder musst du einfach so verkaufen. Ja, das ist genau richtig. So hätte ich das auch gerechnet.
Ja, oh nee, da muss ein Fehler. Da haben wir, oh, da hinter vielleicht irgendwas falsch.
Naja, Trugschluss. Der wird ja zu Hause nicht nachgucken, wie ob die Lösung jetzt richtig ist oder nicht. Der nachher
du gerne. Ja, die Lösung, das ist ja das Coole, fand ich immer. Die hatten die Lösung, aber nur die Zahlenlösung. Und wenn wir nicht auf das Ergebnis gekommen sind, auch heute mit Chatty wird das alles anders. Aber ich glaube, dann braucht man auch eigentlich nicht mehr so wirklich Nachhilfe, wenn man sich das einfach mit ChatGPT selbst herleiten kann.
Richtig. Du kannst ja ChatGPT so erziehen für dich, dass sie das so erklärt, dass du es verstehst.
Ja.
Da. Anne, jetzt würde ich gerade sagen, ja, nicht jeder kann sich ChatGPT Premium leisten.
Muss man ja nicht.
Muss es ja gar nicht.
Erbo gucken. Ab jetzt.
Und, ja, Nachhilfe kostet ja auch Geld. Also ist das ja wohl viel gesprungen. Richtig. Zahlen ja sowieso die Alten dann.
Als Kind ist es manchmal cooler, wenn einem jemand das noch so erklärt, dass man es auch versteht. Wobei Chatty das schon ganz gut kann. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so den Grundsatz verstehen möchte, wenn man so die Basics lernt, dann ist es doch mal cool, auch jemanden zu haben, der einen irgendwie mitnimmt und nicht nur das Wissen hingerotzt zu bekommen. Ja.
Das ist ja sowieso das Ding. Also die Basics sind ja immer das A und O. Das merke ich ja in der IT so oder hobbymäßig, also ne, in der Küche auch. Oder du, also wenn die Basics da sind, dann kannst du dir nach und nach die komplexeren Themen ja davon herleiten und hast du ja eine Grundbasis. Aber wenn du gleich nur den ganzen schweren Scheiß und den komplizierten Scheiß über den Haufen geworfen kriegst, ne, und dann sollst du dich da reindenken, aber dir hat noch nie jemand vorher oder du dir selber nicht die Basics erklärt,
ja.
Ja, dann ist es natürlich auch sehr schwer, das zu checken.
Ich finde tatsächlich, wenn man sich mal so fragt, wie viel von dem, was ich im Studium gelernt habe, in der Schule getan habe, ich rede nicht von Grundschule, jo, Ausbildung habe ich nicht gemacht, kann ich deshalb nichts zu sagen, aber da höre ich auch so meine Sachen. Wirklich, ich würde sagen, 95% der Sachen braucht man nicht. Also außer du willst wirklich speziell in die Forschung, was auch immer. Und ich habe irgendwann immer gedacht, warum muss ich das alles lernen? Und irgendwann hat mir mal ein Dozent gesagt, ey, es geht nicht darum, dass du das alles kannst. Natürlich gibt's heute Computer als Ingenieur, die das alles für dich rechnen, die das für dich machen. Du musst das nicht mehr händisch rechnen. Aber du musst evaluieren können, ob der Computer recht hat. Und du musst entscheiden können, ist das jetzt richtig? Weil sonst, wenn alle immer nur blind der Technologie folgen würden und glauben würden, dann würden Fehler nicht erkannt werden. Und wenn man dieses abstrakte Denken kann, wenn man so denkt, wenn Chatty mal wieder, wie nennt man das, rumgeistert hier?
Rumspinnt,
hier visioniert. So, wir wissen das, wir merken so, hä, nee, irgendwie ist das jetzt komisch, das kann nicht so sein. So, dann guckt man nach, ja, stimmt nicht. Aber wenn du das nicht gelernt hast, das logisch zu hinterfragen oder wie auch immer man das sagen soll, dann ist es schwierig. Und ich habe irgendwann dann gecheckt, okay, darum geht's, dass man so ein bisschen was von den Sachen versteht, sich einrufen kann und hinterfragt, ist das jetzt gerade richtig? Ist das meine Wahrheit? Kann das so sein?
Hey, komm das hin. Das ist wie bei der Rechnung am Ende. So, Pi mal Daumen. Kann das angehen oder ist das komplett aus dem Kurs?
Mhm.
Wenn dein errechnetes Haus dann minus 50 Cent kostet, das kommt wohl nicht. So, dann hast du irgendwo einen Fehler in der Formel. So, ne? Und darum geht es. Und das ist ja aber auch das, die Weiterentwicklung, dass wir leben mit Chatty. Mit ChatGPT und Co., ne? Das hat einen vollen Einzug in unserem Alltag. Den nutzen wir gerne zur Hilfe, nur am Ende das zu evaluieren, gerade in der IT auch. Dann soll ich mich, als würde ich mich da hinstellen und wirklich freiwillig durch irgendwelche BSI-Dokumente mit 136 Seiten durchwühlen. Ne, da lassen wir erstmal ein bisschen zusammenfassen oder rausspucken. Also die entsprechenden Paragraphen. Aber ich muss halt natürlich immer gegenvalidieren. Völlig klar. Und gucken, ey, also passt das, kommt das hin in meinem Case hier, was ich ja nicht gefragt habe. Aber diese Arbeit per se dahin.
Und ich glaube, das ist auch so wirklich das Wichtige, ne? Würde mich ja auch interessieren bei euch, wie ist das, was sagt ihr, und wir kennen ja wirklich viele, mit Handwerk, sage ich ganz ehrlich und bewusst, kenne ich mich nicht aus. Ich glaube, da ist nochmal anders, wenn du eine Ausbildung machst, weil du wirklich die Fähigkeiten erlernst, was auch immer es ist, ein Dach zu bauen, eine Mauer richtig zu mauern. Und eine IT, ja klar, hatten wir jetzt ein gutes Grundwissen, dadurch, dass wir das in der Schule schon gemacht haben.
Da wollte ich aber genau hinaus. Du okay. hast vorhin gesagt, dass du hast keine Ausbildung gemacht. Das Einzige, was du nicht gemacht hast, ist eine Ausbildung.
Das stimmt.
Und das ist genau der Knackpunkt, da stehe ich voll hinter, weil ich habe nur eine Ausbildung gemacht. Bin zu dumm für Studium, Spaß, aber ich habe ich nicht gemacht. Hätte ich bestimmt auch irgendwie hingekriegt, aber da weiß man nicht. Auf jeden Fall ist eine Ausbildung so, dass, also was du da lernst, bringt dir tatsächlich was. Aus meiner Erfahrung gibt vielleicht auch also bestimmt Gegenbeispiele, aber ich würde sagen, so im Gro ist die Ausbildung das, was eigentlich was die Gesellschaft braucht oder die normalen Jobs, die nicht so abstrakt sind, wo du halt ein solides Grundwissen brauchst, weil es genau das ist. Du kriegst Grundwissen vermittelt und baust darauf auf. Deswegen sind betriebliche Ausbildungen mit dem hohen Praxisanteil ein bisschen da der Berufsschule, ja, die machst du, ja, ein paar Leute haben Probleme und sonst kannst du die da irgendwie so ein bisschen, kriegst du schon durch. So schlimm ist das nicht. Und das ist es. Das ist nicht wie im Studium, dass du einfach zugeballert wirst. Hauptsache, du erbringst Leistung auf Krampf.
Ja.
Ne? Oder du musst zeigen, dass du lernen kannst oder wie viel du lernen kannst oder wie leistungsfähig du bist.
Ja, du prügelst dir das rein.
Dann hast du
da 5 Klausuren in einer Woche Und dann behältst du vielleicht 2% davon.
Nur am Ende deinen ersten Gute-Nudelstern und dann als Master deinen zweiten Gute-Nudelstern.
Genau, richtig.
Und dann bist du immer mehr wert. Und das ist bei Ausbildung anders. Also meine Erfahrung. Und ich glaube, da stimmen wir
voll zu. Da muss ich dir recht geben. Ich habe ja dual studiert und der Praxisteil in meiner Firma, der war immer geil. Da habe ich gefühlt das gelernt, was man in einem Konzern, kann man sich jetzt für oder dagegen entscheiden, was man da lernen und wissen muss. Nicht in der Uni. In der Uni war das so ein, ja, wir müssen jetzt mal wieder theoretische Thermodynamik machen und irgendwelche Ableitungen zweiten Grades, um irgendwas zu berechnen, wie man ein Düsenstrahltriebwerk baut, wo ich so dachte, ja, muss ich das jetzt? Nö, muss ich nicht. Aber in der Firma hast du so wirklich das gelernt, worauf es für mich auch ankommt, nämlich zum einen zu sagen, ey, ich habe ein gewisses Grundwissen, ich weiß, wie ich an die Probleme rangehe, ich weiß, wen ich dafür brauche. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, ich muss das hier jetzt alles alleine lösen, ich muss für alles eine Antwort haben, ich muss für alles eine Lösung haben, sondern dass man eigentlich, ich sag mal, für mich war dann ja Manager, als schlauer Manager immer wusste, okay, wen muss ich jetzt fragen, um diese Herausforderung, diese Hürde aus dem Weg zu räumen. Und mein Anspruch war immer auch zu verstehen, was passiert. Ich muss das nicht perfekt verstehen, ich muss das nicht selber machen können, aber warum ist das jetzt sinnvoll? Und das fand ich immer spannend, das auch schon im dualen Studium mitzuerleben, wie sich dann so Probleme manchmal in Luft aufgelöst haben, weil man gemerkt hat, es ist ein dämliches Problem, existiert gar nicht, hat sich irgendjemand ausgedacht. Oder es ist wirklich irgendwas Wichtiges und man findet gemeinsam eine Lösung.
Und der Punkt, wie tickt so ein Laden? Also erstmal, wie läuft das allgemein? Das kriegst du ja mit. Wie läuft das allgemein? Der Job, die Branche und dann, solange du natürlich in dem Unternehmen bist, wie tickt der Laden? Das kriegst du halt durch diese ganze Praxis mit. Und das ist ja eigentlich genau das, was Praxis irgendwie ausmacht. Da geht's nicht drum, also was du theoretisch auf Papier gelernt hast, was hast du in der Schule gelernt.
Dass ich jetzt alle bekannten Protokolle und Ports aus dem Kopf auswendig kann. Nein, juckt keine Sau. Aber dass mir schon bewusst ist, wenn ich in der Firewall den Port für FTP aufmache, nach außen hin, als Beispiel, oder noch für Port 22, also SSH, ist ja klar. Also, ne, das ist, aber dass ich weiß, was bedeutet das. Und das ist eher das. Darum geht's.
Und halt ganz, ganz viel, was ja auch an der Praxis ist, wie tickt so ein Laden. Wenn du ein Unternehmen kennst, kennst du wahrscheinlich viele. Jedes Unternehmen hat so seine eigenen Turn, sein Drive, seine individuellen Ecken und Kanten. Aber grundsätzlich funktionieren sie schon ähnlich. Ob im Kleinen oder im Großen. Es gibt, glaube ich, noch von der Größe her, ob ich jetzt im mittelständischen Unternehmen bin oder im Konzern, gibt das Unterschiede. Aber du kennst das im Konzern, ich kenne das im Mittelstand, aber kennst du erstmal viele.
Es ist so. Und ich muss auch sagen, ich habe im Mittelstand nicht so viel Erfahrung. Ich kenne Konzerne und ich kenne Startups. Und vielleicht liegt das auch nur an mir, aber bei mir ist so, wenn ich dann nochmal irgendwie ins, wenn ich sage, ich will mich nochmal eine Firma irgendwie hingeben, dann gerne in der mittelständischen Firma, wo wirklich jemand oben sitzt, der mit seinem eigenen Geld bezahlt. Wo es nicht nur darum geht, dass die Bilanz stimmt, dass die Aktionäre mehr investieren oder weniger investieren oder die Banken einem noch einen Kredit geben. Und wo es auch nicht darum geht, dass man sagt, man weiß gar nicht, was man tut im Startup. Wir machen halt irgendwas und entweder es klappt oder es klappt nicht.
Genau, jemand hat eine schlaue Idee gehabt. Gesagt, jo, genau. Ich hab mir wieder was ausgedacht. Finde ich jetzt mal drei Mitstreiter. Komm, Jungs, lass das mal machen.
Ja, und tolle Erfahrung. Ich glaube, man lernt in beiden Ebenen viel. Aber ich finde, wie immer liegt in der Mitte dann für mich persönlich
so die Wahrheit. Hör gerade auf, dass du hast all das drumherum gemacht und ich habe genau das gemacht, was du nicht gemacht hast.
Das ist der Mittelweg gegangen. Das ist richtig. Aber wie wir schon sagen, ich bin ein Freund der Extreme in alle Richtungen.
Das ist ja schon mal sehr gut. Ich habe nämlich was, um einen Themensprung zu machen.
Ja. Nur ist das wieder Machetti bemüht uns
drum. Nö, ja, schon. Das machen wir später. Neujahrsvorsätze. No, wir nochmal wieder zurück zum neuen Jahr. Wir sind ja immer noch ganz frisch. Wir haben jetzt heute den 6.1. Hier Heilige Drei Könige und Russen, glaube ich, oder was? Tannenbaum steht noch.
Ja.
Neujahrsvorsitze.
Ja,
Neujahrsvorsitze. Was hältst du davon?
Ist ein lang. Also, ich habe dieses Jahr.
Nee, kurz.
Keine.
Antwort.
Ich? Nee, kurz. Nicht viel.
Ich auch nicht.
Nicht halt mehr, ich halt. Nicht mehr viel, sagen wir mal so.
Ich halte auch nichts rum.
Es ist für mich etwas, wo ich sage, okay, warum muss man sich das zum neuen Jahr vornehmen? Und ich finde cool, wenn Leute sagen, ich mache mal einen Dry January oder ich ziehe im Januar mal irgendwie was durch, was ich mir vorgenommen habe. Ich finde nur, wenn man sagt, okay, ich entscheide jetzt Ende des Jahres etwas, was sich in meinem Leben verändern soll, ohne wirkliche Motivation, das zu verändern, das ist schwierig. Und ich meine, wir wissen es, wann klappt Neujahrsvorsätze? Die meisten nehmen sich ja tausend Dinge vor, da klappt nichts von. Ich glaube, wenn, sollte man sich eine Sache vornehmen und die darf auch nicht zu anspruchsvoll sein, dann kann es funktionieren. Aber bei mir war es immer so, ich nehme mir das vor, nur um dann irgendwann zu evaluieren, dass das irgendwie aus meinem Verstand von, ja, ich muss das, nur dann bin ich gut, ich muss besser werden, dass das daher kam und dass es deshalb dämlich ist, sondern dass ich...
Jedoch katapultiert dich auch wieder in dein...
Ja, ist so.
Deine Prägung. Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Also, was ich gerade eben meinte, für mich ist es nix, weil ich das so sehe wie du, dass, also wenn ich irgendwas möchte oder irgendwas will,
dann kann ich es auch jetzt.
Genau, dann kannst du jeden Zeitpunkt. Beziehungsweise, wir Menschen, wir tendieren ja sowieso dazu, viele, viele Dinge zu wissen, aber nur etwas zu wissen, heißt ja nicht, dass du es in die Tat umsetzt.
Oh ja,
das haben wir schon.
Oh ja, das haben wir schon auch.
80 Mal durchdacht, bevor du den ersten Schritt machst. So, ich hab's gerade, was mit meinem Rücken, der Rücken drückt.
Da geht zum Fitnessstudio, der Junge, mir das Zeug wusste. Aber auch nur für die Sau.
Dann haben wir auf meinen Bauch geklatscht. Genau. Das ist jetzt tatsächlich gerade zum neuen Jahr. Aber es ist kein Neujahrsvorsatz, sondern weil der Rücken doll genug drückt, dass ich jetzt gehen muss. Oder wieder gehen muss. Und ich vielleicht noch eine neue Matratze brauche. Das ist ziemlich zeitgleich zum neuen Jahr. Hat aber nichts mit dem neuen Neujahrsvorsatz zu tun. Und das passt für mich aber auch immer in die zeitliche Schiene. Weil von Januar bis April meistens kriege ich das immer sehr gut hin. Da zum Fitti zu gehen und mich fit zu halten. Und dann nimmt das Leben, meine Art von Leben, wieder Fahrt auf.
Ja, super.
Mit Eierei, mit Grillung, mit Festivitäten, mit hier und dort. Und dann... Wo das dann wieder zu kurz kommt.
Ja, aber...
Und das ist so...
Ich finde, jeder darf das auch für sich entscheiden. Vielleicht habt ihr schon die Erfahrung gemacht, dass Neujahrsvorsätze für euch gut funktionieren. Und ich finde immer wichtig, Neujahrsvorsatz sollte nicht an für immer gekoppelt sein. Für immer, was können wir schon für immer entscheiden? Sondern, ey, ich nehme mir vor, den Januar mehr zum Sport zu gehen, gesünder zu essen, weniger zu trinken, was auch immer. Oder einfach mir Me-Time zu nehmen und nicht so hart zu arbeiten, keine Ahnung. Was gerade jemandem gut tut.
Da euch auch gerne. Also schreibt uns doch mal. Schreibt doch mal.
Wir brauchen Inspiration.
Wie ihr das auch seht. Also wir würden das dann auch in die nächsten Folgen mit einfließen lassen. Wenn ihr dann mal eine Meinung zu habt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja, und ich bin jedem Einzelnen. Ab und zu kriegen wir Impulse. Sehr dankbar für die Impulse. Ob so einfach nur zur Aufnahmequalität. Muss man ja dazu sagen, wir sind, glaube ich, heute dreimal haben wir irgendwie die Location gewechselt, weil wir immer festgestellt haben, das halt ein bisschen doll. Und in unserer schönen Winterhütte ist es gerade ein bisschen kalt.
Wir haben ja nicht rechtzeitig aufgewärmt, wir dachten, wir machen das in der großen Stube. Nur ist die zu groß dafür und das ist noch ein bisschen zu hallig.
Deswegen hat der IT-Professional gesagt, Dick, wir brauchen hier einen hallarmen Ort.
Genau, ich habe für euch, das ist uns so, also mit euch eingestanden. Ich habe gesagt, hey, wir haben uns eine Aufnahmequalität erarbeitet, die müssen wir auch halten. Können jetzt nicht irgendwie wieder ganz amateurmäßig werden. Thema fast vorbei, aber Dry January. Habe ich letztes Jahr gemacht. Mit dir sogar? Nee, oder?
Doch, wir beide.
Wir beide.
In Thailand, wo hier.
Fand ich auch gut. Und finde ich eigentlich auch immer noch gut. Ich habe ein Reel oder ein Statement irgendwie gesehen, wo jemand sagte, ja, Leute, die Dry January machen und sich gleich am 1.2. die Binse wieder vollkippen für den Rest des Jahres, dann können sie es gleich lassen. Ja, ich glaube, das kann ich auch sehen. Ich verstehe, was er meint. Aber trotzdem finde ich das gut. Weil wenn du deinem Körper trotzdem einen Monat Pause gibst von Alkohol, ist das besser als null.
Ja. Also ist ja nicht so, außer du bist Alkoholiker und musst das, dann ist das halt so. Aber es ist ja nicht so, dass du jeden Tag trinkst. Aber ne, wenn man gerne trinkt und frönt und macht und tut, das Jahr über, und das ist ja immer was, das kennen wir. Jetzt wird ja Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Und wenn es keine Feste gibt, dann denken wir uns Feste aus. Ne? Trotzdem ist ein Monat weniger Schnaps besser als null.
Ich habe vor allem gar keinen Dry January gemacht. Ich habe einen Dry March gemacht. Das ist mir gerade aufgefallen. Als wenn ich in Thailand mir...
Marsch. Wo musst du hinmarschieren?
Ja. Als ich dich morgens um 6 aus dem Bett geklingelt habe, die Zeit gab's.
Und war ich morgens motiviert.
In Thailand hatte ich irgendwie keine Lust, auf die geilen Cocktails zu verzichten.
Im Altklav.
Im Altklav.
Entschuldigung, das heißt Alcove. Alcove. Das ist eine Empfehlung in Thailand auf Koh Phangan. Aber ich konnte das sehr gut umdichten zu Alklav.
Ja, es ist, also, ich weiß, dass ein paar Leute sagen, oh, irgendwann, also von denen, die zuhören, vielleicht hört ihr das, Thailand wäre mal irgendein Ziel, macht es. Also alleine schon zu sehen, wie die Menschen da leben und gefühlt trotzdem 100-mal glücklicher sind als wir, hat für mich irgendwas verändert. So zu wissen, ey, wir haben so viel in Deutschland. Und ja, klingt jetzt vielleicht so blödisch politisch parolend, aber alleine, dass wir eigentlich erstmal machen dürfen, was wir wollen, außer dass es irgendeine Straftat oder so, ist klar, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir genug Essen haben, dass wir eine Wohnung haben, dass wenn irgendwie mal alle Stricke reißen, wir nicht verhungern müssen, weil irgendwie uns der Staat im Zweifel auffängt. Das ist echt etwas, wo man dankbar für sein kann. Aber wenn man das nicht anders kennt, das ist mir auch aufgefallen, mir hat das Reisen ganz viel Dankbarkeit für das, was ich hier in Deutschland habe, gegeben. Und ich weiß, du hast selber in Thailand gesagt, boah, ist ja geil, hier mit dem Scooter rumscootern, Oberhemd frei, morgens irgendwie mit den Rentners ein Bierchen dann vielleicht schon mal trinken. Aber alleine keine Waschmaschine. Beim Essen musstest du immer aufpassen, dass du das Richtige isst. Das Wasser
konntest du nicht trinken. Nicht zu doll Thailand, weil das haben wir schon mal behandelt.
Das noch mal wiederholen.
Weil ich dieses Jahr. Aber das war die perfekte Überleitung. Ich sag's dir, die perfekteste Überleitung für den neuen Mikrokosmos. Der ist jetzt nicht mehr von mir selbst bestimmt. Außer das Thema Mikrokosmos, weil ich das super finde. Und ich glaube, ihr auch. Mikrokosmos Urlaubsort.
Aha. Also Urlaub. Kann ich ja jetzt wieder mal.
Klar, ich wusste genau, aber dann label die Erfahrung nicht als Thailand, sondern als allgemein Urlaub, weil du bist ja auch schon in der Welt sehr gut rumgekommen.
Oh ja.
Und das Verhalten, wie man ist, was ist das Gefühl bei dir, wenn du losstartest in den Urlaub? Also eigentlich zu Hause, die gepackten Taschen, einen kleinen Polo.
Erstmal ist es Stress.
In den Polo geworfen. Und dann geht's los. Genau. Und von da an darfst du gerne deine Gefühlsreise durchmachen. Ich kenne sie ja schon.
Also erstmal ist es Stress, weil ich hasse Kofferpacken. Ich hasse es, mir zu überlegen, was ich einpacken muss. Und kurz bevor ich wegfliege, habe ich hier eigentlich überhaupt keinen Bock und denke, oh, du könntest doch einfach gut auf dem Sofa bleiben. Dann kommt der Flug. Flughafen ist auch scheiße. Ich hasse das, die Parkplatzsuche. Parkplatzsuche, dann durch die Security. Alles stressig. Wenn ich dann im Flieger sitze, dann geht's langsam bei mir los. Oh, man kommt runter, man sieht irgendwie die Natur. Und dann kommt langsam dieser Schwung, dass ich mich darauf einstelle, was Neues zu erfahren. Und ich finde, das ist das, was wichtig ist. Ich habe in meinem Leben auch schon öfter All-Inclusive, Luxus, keine Ahnung, ich sieh's im Hotelpool. Ist geil, wenn du irgendwo in der Sonne bist im Winter, wenn du super leckeres Essen kriegst, aber die Urlaube, die mir gefühlt für mein Leben irgendwas gegeben haben, wo ich was gelernt habe, waren nicht die, wo ich vorher schon geplant habe, was passiert, sondern die, ja, okay, da geht's jetzt hin und vielleicht habe ich schon mal ein Hotel gebucht, um da irgendwie ein bisschen Sicherheit zu haben, okay, aber dann wirklich zu schauen, was bringt die Kultur, was bringen die Leute, was bringt mir selbst mein Leben hier, was soll ich erfahren? Und das ist das, worauf ich mich dann freue, nicht zu wissen, was passiert.
Fühle ich vor allem den Punkt, also klar, wenn man in Urlaub fährt oder bist irgendwo im Urlaub, dann bist du ja meistens so häufig irgendwo, wo Touri-mäßig ist. Aber gerade das mag ich nicht. Also ich zahle, bin ich selber Touri, aber ich versuche, also
soweit ich kann, oder was mein Anspruch, oder ich möchte gerne noch mehr, wenn ich irgendwo hinkomme, Einheimische kennenzulernen, mit denen in Schnack zu kommen, sofern die Englisch können oder Hand-, Mund-, Fußunterhaltung. Wie so einfache Fragen, wie die das Leben bei sich eigentlich sehen. Wie geht's denen? Das hat in Thailand auch sehr gut funktioniert. Und die haben mir, und da haben halt sehr, sehr viele Thailänder quasi eine ähnliche Geschichte erzählt. Und das war in, in Portugal. In Portugal kam ich nicht in Kontakt mit, also außer mit Sven. Aber er ist
kein Einheimischer.
Doch, ja, aber er ist auch Portugieser, aber dann mit keinem Einheimischen so in Kontakt. Aber das ist eigentlich das, was ich super gerne habe.
Und ich finde das auch wichtig, und ich muss da, ja, ich soll nicht so viel über Thailand reden, aber mein erstes Mal Thailand, da habe ich in so einer kleinen, weil ich viel zu spät gebucht habe, Pension gewohnt, wo so eine mega nette Mutti so kleine Häuser auf Stelzen, das war wirklich spartanisch, aber es hat gereicht, eine Klimaanlage auf die Beine gestellt hat, und dann habe ich mit ihr geredet, und wir haben uns irgendwann noch so ein bisschen angefreundet, und sie hat erzählt, ja, ich mache das hier ja, weil es mir Spaß bringt. Ich sage, wieso das denn? Ja, ich muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ich sage, wieso das? Wegen deinen Kindern? Sie sagt, nee, ich bin eine der reichsten Frauen auf Koh Phangan. Von mir ein Zehntel der Insel irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, vielleicht auch nur ein 70. der Insel gehört hat.
Die Touris und die...
Bevor die ganzen Touris kamen.
Bevor? Ja. Ich dachte, mit dem Schwung der ganzen... Leute, ich kann von überall aus arbeiten, Homeoffice, Dating Menschen wie du.
Genau, aber die haben ja das Land, sie war ja auch so schlecht.
Verpachtet.
Sie hat es nicht verkauft. Sie hat es einfach nur verpachtet. Und jedes Jahr mehr Pacht genommen. Und sie hat gesagt, hier die kleinen Villen, die ich hier gebaut habe. Villen, das waren wirklich keine Villen, das waren Stelzenhäuser. Die habe ich gebaut, weil ich das cool fand. Das war auch mitten im Center von Koh Phangan mit einer geilen Aussicht über die Bayview. Aber sie hat gesagt, ich bin Millionärin. Dann habe ich gedacht, okay, Thai-Bad-Millionärin, die Euro-Millionärin. Und trotzdem steht die morgens um 4 auf, fährt zum Großmarkt, holt das Gemüse, das Fleisch und steht dann bis 22 Uhr in der Küche und bewertet die Gäste. Und das ist einer der günstigsten Läden auf Koh Phangan, wenn du da isst und willst. Was sie sagt, war bockert. Was soll ich jetzt aufhören zu arbeiten? Nach Europa reisen, habe ich gar keine Lust, wenn du mir erzählst, dass sie da irgendwie im Winter drinnen sitzen müsst und dicke Seiten anziehen. Die kannte das nicht. Für die, ne, in Thailand immer 30 Grad, also da, wo wir waren.
Also, das ist ein bisschen schwierig. Also die Grundstücke in Thailand, so wie ich das gesehen habe, ich glaube, jeder, der irgendwie eine große Machete hat und sich dann ein Stück vom Dschungel frei macht, könnte dann wahrscheinlich auch sagen, ja, das sind jetzt hier meine 5 Hektar. So, keine Ahnung. Also, es sind ja noch Teile der Insel unbenutzt, also die sehr schwierig zu erreichen sind, wo du, glaube ich, sehr viel tun müsstest, um da irgendwas einzubauen. Aber ich glaube, wenn du da, ich weiß halt nicht, wie die das nehmen, aber so wie sich das anfühlt, weiß ich nicht, wie das mit Grundstücken da ist. Also, ob da, und das auch nicht, ob du nicht auch, dir nicht auch jemand sagen kann, der stärker oder größer sein, mehr Macht hat und sagt, nö, ja, das ist jetzt meine Grundstücke.
Das war sie nicht. Aber ich, muss man sagen, ich glaube, im Dschungel ist das anders, aber das war ja in der Küstenlinie. Dass Thailand da auch nicht ganz so weit hinten ist, wie wir dachten. Und ich fand immer, als ich ankam, habe ich schon gedacht, oh, die verdienen viel Geld mit ihren Kunden, weil da so ein 5er oder 7er BMW vor der Tür stand und sonst in Thailand ja nicht so teure Autos gefahren werden. Und trotzdem ist sie immer mit ihrem alten, gefühlt 20 Jahre alten Scooter, der ab und zu auch einfach mal liegen geblieben ist, zum Großmarkt gefahren, weil sie sagte, was soll ich hier mit der dicken Karre über die Insel fahren? Habe ich ja eigentlich nur, weil ich dachte, es wäre geil.
Das ist doch aber ein wenig der Inbegriff von authentisch.
Ja, das war sie. Also, das war,
aber die Einzigen, die eigentlich eine auf die Hose gemacht haben und die da die letzten Jahre sehr viel...
Die Euro.
Nein, gar nicht, alle nicht. Die Russen. Weil ich habe ja mit ein paar Thailändern geredet und auch mit den mit Europäern, die da auch gewohnt haben. Und ich so, ach, die Russen, seit den letzten Jahren, die Russen, weil die Russen konnten, in Europa ist ja gerade schlecht. Ab nach Thailand.
Überall.
Ja, oder über ab nach Thailand. Da juckt das keinen was, die freuen sich über die Kohle. Und da war der Tenor, ja, seitdem die Russen gekommen sind, die haben alle Fettkohle, sind auf die Insel gekommen, sind auf die wenigen Leute, die da mit Autos halt rumballern und die Grundstücke kaufen, Läden aufmachen. Und warum das Preisniveau angestiegen ist, weil dann ein Haufen
von denen rübergekommen ist, viel Kohle haben. Also haben die Läden halt nachgesteuert. Natürlich.
Aber das ist richtig.
Und das war so der Tenor, den ich aus der Bevölkerung, oder das sind die Menschen, die da leben. Also ich meine nicht nur Thailänder, sondern auch so.
Aber zugereist Europa. Ich würde sagen, die Russen, die da sind, waren auch die, die sich's leisten konnten. Neben mir hat ja auch mal. Oh, erwähne ich das jetzt in einem Podcast?
Nee, musst du nicht. Ne? Ich wollte dir noch in was anderes katapultieren, wo du drüber nachdenken darfst. Weil ich möchte eigentlich auf dein Mexiko-Urlaub damals noch hinaus. Du bist einmal in Mexiko gewesen.
Ah, wie war da Mexiko? Das war auch. Grüße an Carola, die ist gerade in Neuseeland. Genießt es.
Lisa. Hast du das Lisa eigentlich erzählt?
Was?
Dass du was hast mitgehen lassen?
Was heißt mitgehen lassen? Also in Mexiko kann man gewisse Dinge unkomplizierter erwerben, die man in Deutschland schwieriger erwerben kann. Ist das möglich?
Das war 1980, Leute. Das ist schon lange verwehrt.
Habe ich ja verjährt mal erlebt. Nein, das war auf jeden Fall ein amüsanter Urlaub. Und ich habe sie so halb erzählt. Und ich habe ja auch nichts Schlimmes mitgenommen. Aber
da ist ja auch doch das Sklaventreiber-Outfit her, oder nicht?
Ja. Ja. Ach, da die meinst du? Ja, das Sklaventreiber.
Nee, ich meine schon das andere, aber.
Das Sklaventreiber-Outfit, das war auch geil. Da waren wir in Mexiko im Dschungel. Und also Thailand hat viele Mücken, aber Mexiko hat noch viel mehr Mücken. Und diese Kackmücken können ja irgendwelche Krankheiten übertragen. Und die Einheimischen sind immer in so Sisalhemden rumgelaufen und Sisalhosen. Und ich fand die so geil, weil die natürlich Mücken abwehren. In der Nacht, am Tag, weil die so riechen.
Du musst mir erklären, was Sisal ist. Ich glaube, nicht jeder weiß, was Sisal ist. Weil ich wusste es auch erst über dich.
Das ist eine Art Kakteen, so wie ich das verstanden habe, die unter Wasser geflochten werden muss, damit sich diese Fäden überhaupt dehnen lassen. Und das ist ein sehr, sehr fester Stoff, aber sehr atmungsaktiv. Und da habe ich mir das an Outfit gekauft. Ja, war auch geil, wie ich da in den Laden reinging. Und man muss dazu sagen, Mexikaner mögen Amerika, glaube ich, nicht so gerne. Auf jeden Fall gucken die uns an, Americanos. Nee, Germany. Ah, Germany?
Yeah, welcome, my friend.
Und der Marco ist dann die Ecke, no, not here. Ich sag, wieso not here? We go in my room. Und dann ist man wirklich von diesem riesen hübschen Verkaufsladen hinten rum in so einen Kabuff gegangen, wo dann die Einheimischen standen und sich die Sachen angeguckt haben. Und die Sachen ungefähr ein Drittel von dem gekostet haben, wie in der Ausstellung, und gefühlt viel wertvoller waren, weil er sagte, ja, die Amerikanos, die sollen hier ruhig Geld verdienen.
Geld lassen.
Für euch, guckt euch das gerne an. Ihr könnt auch zu meinen Kollegen gehen, die Qualität vergleichen. Da hatten mir sogar andere Läden gesagt, total offen. Und dann habe ich das halt gekauft, war trotzdem nicht günstig. Klar, wenn das, ich hoffe, keine Kinderhände unter Wasser dann.
Ja, das weißt du nicht, das was wir uns sagen, oh, der Klamotten auch nicht.
Flechten mussten. Das war cool. Und witzig war auch die Polizei. Ich weiß noch, wie wir in Cancun ankamen und dann eine Nachttour gemacht haben, weil wir waren nicht auf der Hotelinsel, sondern haben uns da so einen kleinen Raum genommen.
Ach, die Story. Und dann
weiß ich wieder. Mit Carola und Lisa, zwei Mädels, und laufen die Straße links und auf einmal hin so ein Jeep mit einer wirklich fetten MG hinten drauf, aber so einer stationären an. Fenster runter, und wir dachten, ach du Scheiße, wir wollten jetzt nicht gleich am ersten Tag verhaftet werden. Ein bisschen haben wir ja schon damit geändert, aber nicht gleich am ersten. Und dann sagten sie, what are you doing here? Ich so, ja, I'm going to the hotel. Ah, but not here. Und dann hat Carola mit denen auf Spanisch geredet und haben sie uns halt erklärt, was uns denn irgendwie einfällt, ob wir irgendwie Adrenalin-Junkies sind, dass wir mitten in der Nacht
in so einer Gegend
in Cancun rumlaufen, ob wir keine Angst vor Entführung hätten. Und dass auf der Hotelinsel das sicher ist, aber da nicht.
Das wäre genauso mein Move. Weißt du, ich wüsste ja von gar nicht. Ich hätte mich ja auch gar nicht informiert. Also ist ja gar nicht mein Ding. Also bei sowas, ich bin ja straight rein.
Ja,
da wüsste ich ja auch nicht. Also ich wüsste ja gar nicht, wo ich. Also ich könnte ja mitten in so ein Drogenkartell. Ja, Compañeros sind hier und da und dort und. Und dann sehe ich mich da, weißt du, ich könnte, also von meiner Personalität könnte ich ja überall reingeraten.
Es ist so.
Ich muss noch einmal wieder zurück, tatsächlich. Wir waren jetzt bei dir. Ich sehe das ein bisschen anders, also beim in den Urlaub hineinzustarten. Bei mir ist es ja gleich der Moment, wenn ich jetzt Koffer, so viel wie ich halt packen kann, so viel wie ich dran denke, in Passat werf, dem Moment, wo wir runterfahren von der Auffahrt, zack, bin ich schon im Urlaubsmodus. Ich finde die Fahrt schon geil, auch wenn da Stau ist oder keine Ahnung. Viel super. Ich bin gleich hier, Kopf aus, Gehirn, Mülleimer, Kopf wieder zu, los. Also einmal so, wie richtig gut.
Ja, du bist einfach unterwegs, vor allem, wie du dann auch erzählst.
Lief das den Weg
dahin? Leute überall kennenlernst, dann irgendwelche ja. Geschäftsleute in Hongkong und ja. Was auch immer, weißt
du. Stimmt! Ja, ich bin so, erst so mit dem chinesischen Geschäftsmann, der hat, also nee, ich hatte einen Zwischenstopp in Hongkong, weil das billiger war, als direkt wieder nach Hause zu fliegen, also von Thailand nach Hongkong, dann nach Chicago und dann nach Hamburg. Da habe ich da so ein bisschen ein paar Stunden Verweilaufenthalt gehabt und da war so ein Geschäftsmann und der hatte irgendwie auch in Europa irgendwie Restaurants und so mit dem ein bisschen geschnackt. Aber da habe ich hier an so einen deutschen Regierungsbeamten gekommen. Und dem habe ich ja dann, das ist super, mit dem geschnackt und hier und da und was er von der Position hat und mit seinen Kindern und habe ich erzählt und dann war er weg. Dann habe ich Holländer getroffen. Also Metal-Holländer. Das ist ein Metal-Hörer. Und das ist, ja, da war ja super. Und er wollte ja auch die ganze Zeit Bier trinken, war richtig gut auf Deutschland und so, geschnackt. Und dann kam der Regierungsbeamte wieder. Und dann haben wir halt so mit der Frau von dem Holländer, haben wir zu viert Bier getrunken und so richtig an abgetütelt. Aber immer auf der Raucherterrasse, weil wir alle rauchen mussten. Es gab nur einen Ort. Hongkong Flughafen, nur einen Ort, wo du rauchen kannst. Nur oben auf dem Balkon. Was saugünstig, die Zigarette.
Das sind Stange 20 Euro oder so. Ja, super.
Oder auch hier wieder in Deutschland, in Bielefeld, wo wir gewesen sind.
Also nicht hier. Bielefeld entdeckt.
Es gibt das tatsächlich. Ich bin mit Dana gewesen. Und er war über Mexikaner. Sehe kurz noch auf Klo. Ich gehe schon mal raus, sehe gerne Schmögen. Sie kommt wieder. Lass das 3 Minuten gewesen sein oder so. 4. Ich sitze da mit so einem LKW-Fahrer, der irgendwo aus dem Balkan kam. Und ja, und hier und dort und da. Hat er es nicht verstanden. Er dachte, ich wäre Italiener. Und dann Sprache. Und dann haben wir auf Englisch uns unterhalten. Und dann habe ich gemerkt, nee, aber ich Deutsch. Und er kann auch Deutsch. Dann haben wir Deutsch gesprochen. So. Und dann habe ich seine Lebensgeschichte. Hätte ich jetzt gesagt, ach komm mit, wir gehen jetzt noch einen trinken, die wäre da sofort mitgekommen.
Ich glaube, wir könnten, was unsere Urlaubs- und Weltgeschichten-Stories, wir könnten Stunden an Podcast füllen, aber wir haben gleich schon wieder die 55 Minuten rum. Und ich finde, mich würde es nach wie vor interessieren, wie plant ihr eure Urlaube? Ich wollte mich noch eine Frage stellen. Ich glaube, ich kenne eine Antwort schon, aber es gibt ja die Leute, die sagen, nee, all inclusive. Ich möchte mich um nichts kümmern können, ich möchte abschalten, ich möchte irgendwie genießen, ich will vom Alltag raus. Dann gibt es die Leute, die so Halbpension nehmen, weil sie sagen, ja, morgens Frühstück, geil, wenigstens gestärkt in den Tag. Und dann gibt es so Leute, die wirklich pauschal sagen, nee, mal gucken, wo es mich hintreibt. Und ich glaube, jeder ist da anders. Und mich würde da interessieren, was ist eure präferierte Art des Urlaubs? Was habt ihr euch vielleicht auch noch nicht getraut? Und was wäre nochmal so ein Ziel, wo ihr sagt, boah, das will ich unbedingt sehen. Auch gerne abgefahrene Sachen. Na klar, Neuseeland will irgendwie mal jeder sehen, aber
Transsilvanien,
Vampire, genau. Und ja, bei dir, was bist du? Bist du All-Inclusive-Reisender?
Bestimmt, ne? Ich bin ja so dekadent, wie ich bin, mit Birdie.
Ja, richtig.
Nein. Also ich finde auch, ich glaube, Halbpension wäre schon cool, also kann ich mir vorstellen, aber ich bin ja nicht so ein Frühstückstyp, deswegen bringt mir das gar nicht.
Ich verpasse das ja meistens.
Bringt mir das gar nichts? Nee, ich gar nicht eigentlich. Also, ich würde sagen so, ich habe es noch nie gemacht und ich werde bestimmt nochmal einen All-Inclusive-Urlaub hier und da wahrnehmen und mitmachen und das ist bestimmt nochmal cool, einfach gar nichts zu machen, also nur komplette Betütelung zu haben, weil ich mag das ja, dieses irgendwo ein Café lokal zu finden, rumzuschlendern, dann auf einen komischen Menschen zu treffen, mit dem man aber sich unterhält. Ich habe ja in Portugal habe ich auch Drogen gekauft. Also was denn nicht gleich wo? Also ist Gras.
Böser Mensch.
Wo ist heute Gras gekauft?
Und in Portugal ist das ja halb legal.
Ja, aber man muss ja erstmal gucken, also jemanden finden, der dich nicht gleich abzieht, der irgendwie halbwegs oder der wenigstens so getan hat. Ich weiß ja, so ein bisschen abgezogen ist, glaube ich, immer mit drin. Ich habe bestimmt nicht so viel gekriegt, wie ich bezahlt habe.
Klar, auch mal erlebt haben. Also in Mexiko wurde mir auch oft genug Koks angeboten, wo sie sagt, nein, das wollen wir nicht. gehen wir lieber irgendwo in den Dschungel, nehmen Ayahuasca. Aber
günstig wäre es da gewesen.
Okay, ja.
Vielleicht zum Deutschen.
Ich meine, nee. Aber hast du recht. Ich wollte es nochmal. Aber am schlimmsten war, als wir, muss ich noch zwei Sachen zum Abschluss erzählen. Das war wirklich dann auch wieder die traurige Seite, als wir an so einen Beach gefahren sind, einen bekannten Ort, das ist Tulum. Und dann liefen wir da durch die Straßen und irgendwann guckten wir so nach rechts, sagen, warum ist denn da so Flatterband um so eine richtig geile Bar, richtig schöne Bar, wo mit so Schaukelstühlen aus, also wo du so schaukeln konntest, aus Jane.
Macht man meistens im Schaukelstuhl.
Und dann gucken wir, oh, ja, da sind auch ein paar Blutflecken auf dem Boden. Was denn, war das einfach eine Bar, wo drei Tage vorher eine Bandenschießerei war, wo auch, glaube ich, zwei Niederländern und drei Deutsche ums Leben gekommen sind, weil sie einfach zwischen die Fronten geraten sind, so als Letalschaden. Und das war so ein Moment, wo wir dachten, okay, ja, wir sind halt nicht in Deutschland, wir sind halt in Mexiko. Sowas passiert dir halt auch. Und wir haben aber Glück gehabt, weil wir hätten uns auch in diese Bar gesetzt, dieser Cozy aus, dass wir nicht drei Tage vorher da gesessen haben zwischen dem Dealer. Das war für mich nochmal so ein einschlagendes Erlebnis, weil als Tourist, wenn du ein bisschen Geld mitbringst, erlebst du ja oft, und das ist nicht viel, was man braucht, aber die schönen Seiten, aber so richtig im Hintergrund kriegst du es nicht so mit. Und das wäre für mich auch nochmal spannend, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen Angst vor habe, Respekt vor habe. Es gibt ja so Leute, die wirklich sagen, komm, ich reise in Krisengebiete, um mich da mit den Leuten zu unterhalten und wirklich festzustellen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie uns das immer erzählt wird, oder es ist noch viel schlimmer, kann ja beides sein, würde mich auch nochmal reizen.
Glaube ich. Und da muss ich da noch was dazu schwellen. Und zwar ist das immer so, man macht sich da nicht so viel Platte drum, was auch gut ist. Sonst würde man nicht einfach so leben, wie wir alle leben. Und so frei und glücklich und ne, jeder für sich. Wie anders das in anderen Ländern und anderen Teilen der Welt aussehen kann. Ich habe das aus mehr weiteren Familienumfeld. Da ist jemand da aus dem kurdischen Umfeld. Und der hat halt berichtet, wie seine Heimat war, mit den Ehrenmorden. Dass das innerhalb dieser Großfamilien ein Ding ist. Oder wenn sich da zwei Familien irgendwie verfeinden, weil da irgendwann vor Jahrzehnten mal der Vater mit dem anderen Vater ein Problem hatte. Und dann begeht einer irgendwie einen Fehltritt, weil er sich nicht an diese gesellschaftlichen Gepflogenheiten hält und wird umgenasst. Und wird einer von der einen Familie umgenasst. Ja, dann muss das eine Rachemord geben und dann den nächsten. So, eigentlich so richtig Nonsens. Und dann, wenn du da Teil davon bist und von so einem Konstrukt, Familienkonstrukt, bist du ja niemals sicher in deiner eigenen Heimat, weil das da so gang und gäbe ist. Da ist Tod nichts mehr Besonderes wie bei uns. Also, immer gleich schlimm. Ein Mensch stirbt, das wollen wir nicht. Aber wie krass eigentlich.
Ja.
Und da reden wir jetzt nicht von
tiefstes
Afrikaland.
Oh Gott. Du Assist. Aber das war jetzt auch. Ja. Die sind manchmal fortschrittlicher als wir. Warte mal nach Kenia.
Ja. Oder, naja, also, ne, tiefstes Hinterland irgendwo, also von uns aus gesehen. Also, wo man denkt, oh, ne, da könnte das vielleicht so sein. Oder, genau, irgendwie Südamerika oder Drogenkriege oder so.
Ja, ja, und das ist, glaube ich, auch gängiger. Ich glaube, sowas gibt es auch in Deutschland. Und wir sind sehr gut darin, uns die Leute auszusuchen, die genau wie wir sagen, ey, wir wollen irgendwie alle unser Leben leben. Wir wollen alle irgendwie wir sein dürfen. Wir wollen alle frei sein dürfen. Und nicht, ich habe jetzt recht, so muss das laufen. Bin ich sehr dankbar für.
Und wir haben auch viel Glück, ob wir uns das aussuchen können.
In Deutschland, ja.
Oder nicht, das wissen wir, glaube ich, nicht. Dass wir hier in Deutschland in der Mitte von Europa zur Welt gekommen sind. Weil wir, glaube ich, in der Mitte Europas mit die größte Freiheit haben, die es, glaube ich, gibt auf dieser Welt, die sich Europa irgendwie erarbeitet hat. Ja. Glaube ich.
Und ich glaube,
ich weiß es nicht, bin natürlich nicht in jedem Land der Welt gewesen, aber zum großen Teil uns geht es mit am besten auf dieser Welt, von unserem ganzen Standard und auch die Freiheit.
Ja. Und dafür darf man dankbar sein, dafür darf man sich einsetzen, dafür darf man vielleicht auch mal, dazu rufe ich jetzt nicht auf, natürlich muss jeder das für sich machen, auf die
Revolte!
Nein, nicht Revolte!
Die von der Revolution!
abhört, ja. Genau. Wie die Franzosen.
Genau, wie die Franzosen, die eben auch mal auf die Straße gehen, wenn die...
Schön die Gülle aufs Regierungsgebäude.
Oh, die damit hätte man Pflanzen bimmen können, die uns Lebensmittel geben. Da fällt mir besser was ein. Eigene Gülle. Nein. Gut, wir driften ab, sowas würden wir nie machen. Und
Schluss für heute. Nee, für diese Folge. Ich muss mich pischen.
Genau. Ich würde sagen,
ciao, ciao.
Fürs Zuhören. Wir hören uns bald.
Und denkt an die Rückmeldung gerne, ob per Instagram, per Spotify, könnt ihr auch Kommentarfunktionen, gibt das. Die mich kennen oder uns kennen, WhatsApp, Facebook, keine Ahnung. Brieftauben, Brief. Hier.
Alte, das würde ich richtig feiern. Ich hatte übrigens die Taube auf einmal vor unserer Tür. Das hat geklingelt.
Alte Dorfstraße 16, schickt Briefe. Das ist aber was, schickt Briefe. Mit so einem Stempel, mit so einem Wachsstempel. Das wäre ein Ding, wie bei Harry Potter.
Pops an Benny und Carola. Ihr seid gerade in Neuseeland. Ich weiß, ich werde von euch eine Karte kriegen. Wahrscheinlich erst Mitte Februar. Weil das sind einer der wenigen Leute, die noch Postkarten verschicken. Und ich liebe es. Jedes Mal, wenn ich so eine Postkarte kriege,
ist das richtig besorgt.
Freue ich mich wie Sau, dass jemand an mich gedacht hat. So, und ja, mal die Bilder sehen, schreiben. Ich mache das ja selber nicht. Also erwartet keine Postkarte von mir. Aber ich freue mich. Von daher,
ciao.
Mit V.